Ja, wir werden uns der Bibelarbeit, 1. Petrus, Kapitel 2, ist der Abschnitt vor den weiteren Anweisungen. Da wird es weiter darum gehen, wie die gläubigen Menschen, die hier ja auch bis jetzt angesprochen wurden, aber mehr in ihrer Stellung als Gotteskinder, wie sie in diese Welt wandeln sollen. Aber jetzt haben wir noch den Abschnitt Kapitel 2, die Verse 4 bis 10. Das werde ich jetzt einmal am Stück lesen. Und dann wollen wir uns den mehr heute in den Themen aufschließen, die ich glaube, da sehr deutlich zum Tragen kommen. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Ich will in diesem Abschnitt dem auch so versuchen, die ganze Zeit im gesamten Zusammenhang zu sehen, vier geistliche Gesetzmäßigkeiten zu betrachten. Das erste ist, wie wir das jetzt in den ersten zwei Versen auch schon gelesen haben: Wenn ihr zu ihm kommt, werdet ihr gebaut. Das ist hier der Gedanke. Beim Kommen wird man erbaut, aufgebaut. Hier geht es um das Gesetz Gottes, dass im Kommen zu ihm geschieht schon was. Da passiert schon was, wenn wir uns zu Jesus bewegen. Es ist ja so ein Sprachgebrauch, der, glaube ich, in der Gemeinde bekannt ist und vertraut ist, wenn man sagt, zu Jesus kommen, und das ist unser Stein hier, dann wissen wir ungefähr oder ganz genau, was gemeint ist. Ich würde mal fragen, ist das für andere Menschen auch vertraut, dieses Wort kommen zu Gott, kommen zu Jesus? Was denken die darüber? Hat jemand vielleicht mal schon eine Begegnung gehabt, dass man so eine Frage bekommen hat? Was bedeutet das, zu kommend, zu ihm kommend? ist für uns ein gängiger Begriff. Den kennen wir, wir verbinden das damit. Aber wenn wir das erstmal vielleicht uns da ein Bild machen und auch uns das bewusst wird, dass wir da vielleicht auch etliche Mal mehr dazu sagen müssen, da würde ich das jetzt aber auch bitten, dass wir das mal in unseren Worten mal sagen würden, so würde ich das einem Menschen, der mich fragen würde, erklären. Was verstehst du als Gotteskind unter kommen zu ihm? Was würden wir darauf fragen? Wie erleben wir das Kommen zu ihm, zu diesem Stein, zu dem lebendigen Stein, der ja in dem Text sehr deutlich wird, das ist Christus. Das ist von ihm die Rede, denn das hat Jesus selber erklärt im Matthäus-Evangelium und Lukas-Evangelium, hat er diese Stelle auf sich bezogen. Das ist ganz eindeutig. Aber wie erleben wir das Kommen? Ist das auch für gläubige Menschen? Ist das nur die Bekehrung? Oder ist das auch was mehr, was wir darunter verstehen? Hier ist das Mikrofon und wir wollen das mal so viel wie möglich aufschließen. Wir denken an die Verheißung jetzt. Kommend passiert was. Wir werden erbaut, schon beim Kommen. Ja, bitte, Thomas, jetzt werde ich namentlich, gut, Johann, mal herausfordern.
Ja, man sitzt und hat Gedanken, aber man sagt der Satan, du bist heute schon so viel vorne gewesen, den ich schon wieder nach vorne. Ja, also ich würde das so sehen, wenn ihr zu ihm hinkommt, wenn man sich auf geistlicher Ebene ihm naht, sich sein Herz dafür öffnet und bereit dazu ist, sich für ihn zu öffnen. Mhm.
Auf irgendeine Weise an Gott denkt, zu ihm betet.
Ja, genau. Also auf dieser Weise, wenn man einfach nur sagt, ich denke jetzt daran und nahe mich jetzt zu ihm und rede zu ihm. Also,
okay.
Zu ihm kommen.
Ich weiß nicht, ob das passend wird, aber vor kurzem habe ich ein Gespräch gehabt, auch mit einem jungen Mann, und habe bei ihm gefragt, was stört dich, zu Gott zu kommen? Er hat sofort gesagt, zur Kirche, nein, da muss man der Zehnte geben, das will ich nicht. Also Störung ist für den. Aber für mich ist es auch kommen zu Gott, Gemeinschaft haben mit Gottes Kindern.
Ja, werden wir heute noch, ist noch im Text mit drin, Johann, genau, der hat gar nicht so Unrecht. Mit geistliche Opfer zählt auch das, was man an materiellen Gütern Gott gibt. Zählt zu geistlichen Opfern, gehört dazu. Ja, bitte, wir können uns hier gerne das vervollständigen. So erleben wir das, glaube ich, auch. Und das will dieses Wort uns hier auch sagen. Es ist weniger hier direkt ein Aufruf dazu, sondern schon fast wie eine Selbstverständlichkeit. Wir kommen zu ihm. Das ist, was wir sagen, tun wir, indem dass wir uns seinem Wort nahen. Das Wort Gottes bleibt die ewige Autorität Gottes. Jedes Mal, wenn wir uns dem Wort öffnen, uns ganz praktisch das machen, Zeit nehmen, um es zu lesen, darüber nachzudenken, es auf uns wirken zu lassen, dem Worte Gottes auch eine Antwort geben, das gehört alles zu diesem Kommen zu ihm. Vers 5 sagt uns auch, dass es im Glauben geschehen muss, die Glaubenden. Und ich finde das ein ganz wichtiger Punkt. Der Hebräerbrief sagt uns das mit sehr deutlichen Worten. Wer zu Gott kommen will, muss glauben. Es gibt keinen anderen Weg. Wir werden das nicht umgehen. Wir werden das nicht auf einen anderen Wege erleben können. Der Glaube wird uns da unbedingt fehlen. Und es ist gerade so auch die, glaube ich, das Erleben der Emmaus-Jünger ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass sie nicht dabei geblieben sind, dass ihr Herz gebrannt hat. Sie haben ja einen Unterricht bekommen an Bibelkunde von dem Herrn Jesus, von dem Auferstandenen. Und sie haben dann aber auch die Gemeinschaft der anderen gesucht, sind nicht bei sich alleine geblieben. Das werden wir noch in diesem Kommen heute auch sehr deutlich sehen, in der Priesterschaft, in diesem besonderen Situation, dass Jesus seine Gemeinde zu dem neuen Volk Gottes verbindet, vereint. Dass es nicht nur Individuen sind. Wir haben im Glaubensleben zwei ganz wichtige Bereiche. Er kennt dich beim Namen und wir bekehren uns nicht kollektiv, nicht in eine alle zusammen, einer für alle. Da ist jeder allein. Aber dieses Allein bleibt nicht, sondern es ist eine Einheit, es ist ein Leib. Es ist eine Einheit, die der Herr Jesus sich wünscht. Also, wir werden glauben, brauchen wir unbedingt. Das, was wir im Gebet tun, ist ein Kommen zu Gott, weil es, wir wissen ja das, wenn uns das fehlt, wenn uns die Gegenwart Gottes, wenn wir daran nicht mehr glauben, dass die da ist. Ich will das gar nicht nur auf das Gefühl und Erleben reduzieren alles. Ist auch wichtig. So, es gibt solche Ausdrücke, da sagen wir, ich habe das Empfinden, mein Gebet geht nur bis zur Zimmerdecke. Es reicht auch. Jesus sagt, ich bin bei dir. Aber wir verstehen, was damit gemeint ist. Damit ist gemeint, ich habe keine Verbindung zu Gott. Das ist mein Gefühl. Aber dieses Kommen zu ihm ist ein bewusstes Dasein, ein bewusstes Nachsinnen über Gott, in seinem Wort zu sein, unter seinem Wort zu sein, in den Gedanken mit ihm verbunden zu sein, im Gebet verbunden zu sein und das immer im Glauben. Deswegen hat das auch so ein großes Gewicht hier in diesem Text, dass er sagt, zu ihm kommend, aus dem lebendigen Stein, lasset euch selbst als lebendige Steine aufbauen. Also wenn wir zu uns damit bewusst im Glauben zu Gott wenden, ist ein anderer Begriff dafür, dass uns so vertraut ist, ich glaube, wir wissen noch, was bei uns an der Wand steht, wendet euch zu mir. Es ist das Gleiche gemeint. Kommet zu mir. Wendet euch zu mir. Mit dem Gesicht zu Gott. Da geschieht was. Und das ist ein ganz wichtiges geistliches Gesetz. Wenn ihr zu ihm kommt, werdet ihr gebaut. Das ist, was Gott verspricht, was er tut. Und er wird diesen Prozess immer segnend begegnen. Wir werden da nicht leer bleiben. Wir müssen da nicht noch sagen, jetzt müssen wir noch um irgendetwas mehr bemüht sein. Das zu ihm kommen hat Segen in sich. Und das ist, glaube ich, was dieser Text im Zusammenhang mit den weiteren Worten sehr deutlich uns auch offenbart. Dass die ersten drei Verse, die wir letzte Mal gelesen haben, schließen sich hier sehr gut an, weil das zu ihm kommen bedeutet auch immer, etwas abzulegen. Es bedeutet immer, in der Nähe bei Gott wird meine Sündhaftigkeit sichtbar. Je näher am Licht, je mehr Dreck und Unsauberkeit ist sichtbar. Deswegen ist ein Christ in seinem Bekenntnis, was wir ja auch in diesem Text weiter noch lesen werden, bedeutet das alles. Also das, was wir bekennen, was wir sagen, das, was wir sind, wie wir leben, wie wir uns verhalten, was sichtbar an uns wird, Charakter, unser Wandel. Und deswegen ist die Anforderung an die Christen, ohne dass wir jetzt wieder sagen, das ist Werksgerechtigkeit, das ist nicht Werksgerechtigkeit. Es ist einfach anders auch gar nicht möglich. Wer zu Jesus einladet, muss ihm ähnlich sein. Das gehört einfach zu dem Wesen der Gotteskindschaft. Und deswegen brauchen wir diese reinigende Wirkung, auch seine Nähe. Und zu ihm kommen, wird immer mit uns was tun, was Gutes. Es wird immer an uns wirken. Lass uns hier diese Verheißung Gottes auch mit Dank begegnen. Und so, wenn wir den Tag mal zurückdenken, wie oft sind wir heute zu ihm gekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob man es zählen soll. Das ist wahrscheinlich so eng auch verankert an uns, in uns, dass man das nicht unbedingt machen soll. Aber wenn wir es gar nicht mehr wissen, ob es gewesen ist, dann merken wir auch, dass es Zählen vielleicht doch nicht so verkehrt ist, dass man es doch mal auch überschlägt. Ein Satz von Bruder Jakob Rempel ist mir irgendwie aus der Jugendzeit noch in Erinnerung geblieben. Jemand hatte mal gesagt, ich bete niemals, weil ich immer bete. Es gibt ja die Aufforderung, betet ohne Unterlassen. Das hat jemand gesagt, deswegen, ich bete einfach immer. Und er sagt, ich finde das nicht richtig. Ich glaube nicht, dass das stimmt, hat er gesagt. Dann ist besser, ich weiß es, ob ich gebetet habe oder nicht. Stehen wir, wollen das hier gar nicht verkrampft machen. Aber das ist eine Segnung. Zu ihm kommend geschieht geistliches Leben. Und dafür wollen wir unserem Herrn danken. Die gleiche Gedanken, was hier so mit dem Kommen zu dem lebendigen Stein, finden wir auch im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 22. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Die Apostel haben sich gekannt, oder? Das ist der gleiche Gedanke. Das war ihre geistliche Wirklichkeit. Sie haben mit dem Herrn Jesus die enge Zeit verbracht. Und der Apostel Paulus, der hat später gesagt, bei mir war es anders. Ich habe das Evangelium von keinem Menschen gehört. Und deswegen ist das Erstaunliche, dass sich das so genau übereinstimmt. Und das war auch für die Gemeinde Jesu ein gewaltiges Zeugnis, das sie noch einmal verbunden hat, gestärkt hat und so auch in diesem geistlichen Prozess eine Gewissheit und Sicherheit gegeben hat. Also, wir wollen danken für diese Möglichkeit, zu ihm zu kommen, denn das, da passiert was im geistlichen Leben, im Charakter, im Wandel eines Menschen. Zu ihm kommen, so viel wie möglich. Das ist eine Vielfalt da und ein Segen da. Die zweite geistliche Wahrheit in diesem ganzen Zusammenhang, die neue geistliche Einheit der Gemeinde Gottes. Warum ist das wichtig, dass wir das so verstehen? Und wenn wir das sehr genau nehmen wollen, dann ist ja das auch wieder, da gibt es die Gemeinde Jesu, wir nennen die, die über alle Zeiten geht. Von Pfingsten bis zu der Wiederkunft Jesu gehören alle gläubigen Menschen, die an Jesus glauben, dahin. Und da gibt es die Ortsgemeinde, da gibt es die kleinere Gemeinschaft. Aber immer wieder hat das eine besondere Verheißung, nicht wenn du allein bist, auch das ist ein Gebet, aber dass die Zweierschaft, dass der Bruder, Schwester dabei sind, dass es die Gemeinschaft der Gemeinde gibt, ist für auch in diesem Text sehr deutlich zu merken, schon in den vielen Begriffen, die hier gebraucht werden. Warum ist die Zugehörigkeit wichtig? Jesus hat das in seinem Gebet so formuliert, Johannes 17. Ich bitte, dass die untereinander eins sind, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das missionarische Zeugnis der Christen leidet unter unserem "Wir können nicht miteinander". Das ist, warum wir ringen, Geschwister, da sind wir nicht fertig, da haben wir immer miteinander eine Aufgabe, aber lass uns die für wichtig sehen. Das ist in diesen Worten zu sehen. Das sind lebendige Steine, die sich einbringen lassen, die sich auch bewegen lassen, die sich nicht selber einen Platz in der Mauer aussuchen, sondern die liegen und lassen mit sich machen. Von der Hand des Meisters. Lebendige Steine, die sich in die Mauer einfügen lassen. Ein geistliches Haus. Es sind alles Begriffe, die uns zeigen, es gibt eine Einheit der Gemeinde Jesu als eine besondere Zusammenfügung von Menschen, die alle die eine Basis haben. Sie sind zu diesem lebendigen Stein, zu dem einen gekommen, zu dem Messias Gottes. Das ist ein geistliches Haus. Und da sollen wir auch immer wieder bei aller Würde, die wir den Bethäusern geben und sagen, das ist ein Haus, hier wollen wir auch uns würdig verhalten. So wenn das jemand mal anfragt zu einer Feier, dann haben wir das schon in unseren Vorgaben, dass wir sagen, es ist ein Bethaus und bitte würdig sich darin verhalten. Nicht etwas, was dem nicht entspricht. Aber das eigentliche, Geschwister, noch viel wichtigere ist, dass wir ein geistliches Haus sind. Das sind die Menschen, die Einzelnen, in denen der Heilige Geist wohnt, in Jesus Christus. Er im Herzen. Und diese geistliche Gemeinschaft ist ein geistliches Haus. Heiliges Priestertum, auch wieder eine Gemeinschaft von Dienern, was ja auch durch die Reformation einen sehr großen Stellenwert gebracht hat, dass jeder gläubige Mensch Diener ist. Und die Christenheit nicht in Priester und Fußvolk sozusagen aufgeteilt ist, sondern die Gemeinde als eine Priesterschaft Gottes. Was tun die Priester? Sie waren in ihrem Dienst dazu da, um den Menschen mit Gott zu versöhnen. Also den Menschen, das Volk zu Gott zu bringen. Gleichzeitig waren sie dazu da, um Gott zu dem Volk zu bringen. Auch wieder zwei Wechselrichtungen. Das lesen wir sehr deutlich im Buch Maleachi oder hier auch in Vers 9. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Warum seid ihr so zusammengebracht und warum ist jeder von uns in diesem Dienst berufen? Wozu? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zum wunderbaren Licht berufen hat. Also das ist die Aufgabe. Deswegen dienen wir. Wir präsentieren nicht uns, zumindest das sollen wir nicht, das wollen wir nicht. Auch darüber müssen wir Buße tun, das geschieht auch immer wieder. Aber wir wollen die Tugenden Gottes in die Welt bringen, das sichtbar machen, das hörbar machen. Und dazu braucht man die Gelegenheit, dazu braucht man die Versammlung der Heiligen. Und ich glaube auch, eine ganz wichtige Sache ist hier, es ist der Ort, Geschwister, wo wir Liebe einüben. Wo wir das üben, einander zu lieben, einander zu ertragen. So sagt die Bibel das, ertraget einander. Und wir wollen uns auch üben, uns dem anderen zu stellen. Und wenn wir dann mal was aushalten müssen, dann ist das gut. Dann ist das eine Übung in der Liebe. So sagt uns das der Korintherbrief, Kapitel 12. Also, es ist gut, dass wir in dem Verständnis des Neuen Testaments uns als Gottes Volk verstehen und nur nicht, ich bin gläubig, ich habe den Herrn Jesus im Herzen und das ist alles. So ist dieser Text nicht zu verstehen. Die Begriffe alle lassen so einen Gedanken gar nicht zu. Und deswegen ist das im Sinne des Heiligen Geistes, ist es im Sinne Jesu, dass wir eine neue geistliche Einheit in der Gemeinde Gottes leben und erleben. Wir werden jetzt die anderen zwei nicht mehr betrachten, ich werde die nur erwähnen, die hier noch in dem Zusammenhang des Textes sichtbar werden. Auch wieder das geistliche Gesetz, alles was Christen werden sollen, sind sie schon. Lass uns hier nicht wundern darüber, das ist gut, weil das bewahrt uns Menschen gerade vor Überheblichkeit und das lehrt uns Demut. Egal was ich an Frömmigkeit, am Guten, an eine Hingabe am Tag lege, ich bin immer nur der Zweite. Jesus hat das schon alles verbracht. Er hat das schon gewirkt vor mir. Es sind Werke, die er vorbereitet hat für uns. Und das führt uns zu Demut. Wir werden dann demütig und sagen, ich will mir nichts einbilden. Alles, was gelungen ist, ist immer Geschenk Gottes. Ist immer vorbereitet von ihm. Alles, was Christen werden sollen, sind sie schon. Das sehen wir in diesem Wort. Ihr seid das auserwählte Volk. Und gleichzeitig werdet das. Werdet das, was ihr seid. Und wir sehen in diesem Abschnitt auch sehr deutlich unser menschliches Problem. Wir Menschen verwerfen Gottes Kostbarkeiten. Und in dem verworfenen Stein sieht man das am allerdeutlichsten. Wir wollen gemeinsam jetzt auch diesen Abschnitt so abschließen. Man kann ihn auch in der Bibel lesen, glaube ich, in vielen einzelnen Worten, Begrifflichkeiten noch sehr vertiefen. Es sind mehrere Zitate, 3, 4 Zitate aus dem Alten Testament, Psalm 18, wo das alles beginnt, Matthäus 22, wo Jesus das auf den Punkt bringt und den Leuten die Geschichte erzählt von dem Weingärtner, der irgendwann seinen Sohn hinschickt und sagt, Leute, jetzt, ihr werdet doch Respekt haben vor meinem Sohn, aber sie bringen ihn auch um. Genau das war der Moment, als die Pharisäer erkannten und gesagt haben, der spricht von uns. Wir müssen ihn umbringen. Und da sagt Jesus dieses Wort. Genauso ist es. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Nur was wir verwerfen, sagt er auch weiter, aber passt auf. Wenn ihr euch an den Stein stoßt, das tut weh. Und wenn er auf euch fällt, wird er euch vernichten. Es ist nicht neutral. Ich lehne ihn nur ab. Es ist doch immer Gericht dabei. Deswegen, das hat viele Kostbarkeiten, auch dieser Text. Aber wir danken, wenn wir zu ihm kommen, geschieht Gottes Wirken. Und die Gemeinde Jesu ist eine geistliche Einheit. Dafür hat Jesus gebetet und gesagt, Vater, ich bitte, dass auch die nach dem Glauben meiner Jünger gläubig werden, nach ihnen gläubig werden. Lasse sie, führe sie zu der Einheit, so wie du in mir bist und ich in dir. Alles, was Christen werden sollen, sind sie schon. Lasst uns da immer demütig bleiben. Wir können Gott nicht vorauslaufen. Er ist immer vor uns da. Das macht uns demütig. Wir werden jetzt beten und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Unser Herr Jesus Christus, danke dir, dass du den Weg geöffnet hast, dass wir zum Gnadenstuhl kommen können, dass es ein Kommen gibt, einen Weg gibt, dir zu nahen, dass wir uns die Gotteskindschaft nicht stehlen können, dass es immer ein Geschenk ist von dir. Und so wollen wir auch diese geistliche Erfahrung dir als Dank bringen, zu den Kindern zu gehören, zu deiner Familie zu gehören, zu deinem Haus, zu deiner Gemeinschaft, der Priester. Und wir bitten, dass du uns vergibst, wo wir der ganzen Sache genauso gegenüberstehen, in Gleichgültigkeit, die Kostbarkeit nicht erkennen, nicht schätzen, mit Füßen treten. Und doch rechnen wir immer mit